MCAST, der Innovationspodcast. Wie wir morgen unterwegs sind.
Hallo. Pünktlich zur Ausstrahlung unserer heutigen Folge am 19. März eröffnet in Bautzen in der Nähe von Dresden das Open Lab. Das Open Lab ist eine Forschungsbrücke, an der neueste Methoden für die digitale Überwachung von Bauwerken überprüft und verbessert werden können.
Warum ist das so wichtig? Naja, bei Brücke, Infrastruktur und Dresden war ehrlich gesagt mein erster Gedanke die eingestürzte Carola-Brücke. Das Open Lab will unter anderem mit den richtigen digitalen Methoden dafür sorgen, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert.
Das Ganze fasst man unter dem Begriff Bauwerk Monitoring oder Predictive Maintenance zusammen. Deshalb wollen wir heute pünktlich zur Eröffnung des Open Lab über diese einigermaßen neuen Ansätze zur Wartung von Infrastruktur sprechen.
Super wichtiges Thema. Schließlich sind wir darauf angewiesen, dass die Infrastruktur hält und funktioniert. Nicht nur, um Mobilität abzusichern und lange Baumaßnahmen zu vermeiden, sondern auch, weil es sonst zu wirklich schlimmen Unfällen kommen kann.
Schlimme Unfälle, dies gilt mit Predictive Maintenance zu vermeiden. Predictive Maintenance heißt nämlich sowas wie vorausschauende Instandhaltung. Und der Grundgedanke ist, zum richtigen Zeitpunkt erkennen, wann und wo genau es notwendig ist, zu reparieren. Und das ist ja nicht nur bei Brücken wichtig, sondern das kann man in ganz unterschiedlichen Bereichen anwenden. Bei Straßen zum Beispiel, bei Schienen, bei Gebäuden und Stromleitungen und so weiter und so weiter.
Da sammeln unterschiedliche Sensoren Daten zu dem jeweiligen Bauwerk, die werden dann analysiert und ausgewertet. So kann der wahrscheinliche Ausfallzeitpunkt eines Bauteils genau vorausgesagt werden.
Und dieses Voraussagen geht durch permanente digitale Überwachung. Und dadurch sollen Instandhaltungsmaßnahmen an einem Bauteil frühzeitig möglich werden, bevor es tatsächlich ausfällt. Das verringert im Idealfall dann die Kosten, Zeit und Personalbedarfe.
Und steigert natürlich gleichzeitig die Zuverlässigkeit und die Planbarkeit. Denn wenn ich vorher schon weiß, was kaputt geht, dann kann ich die Instandhaltung ja ganz anders vorbereiten.
Das klingt alles eigentlich ziemlich vernünftig und irgendwie auch sehr sinnvoll. Aber wo stehen wir denn da eigentlich gerade? Welches Problem wird da genau gelöst? Ist technologisch denn schon alles da, was wir brauchen? Wird's irgendwie schon flächendeckend eingesetzt, zumindest in manchen Bereichen? Und wenn nein, warum eigentlich nicht?
Diese und weitere Fragen wollen wir heute wie immer mit Expertinnen und Experten besprechen. Zuerst haben wir dafür Max Herbers vom EMFAND-Projekt IDA KI eingeladen. Max Herbers ist mitverantwortlich für das Open Lab in Bautzen und erzählt uns mehr zur technologischen Seite und darüber, was es mit dieser Testbrücke eigentlich auf sich hat.
Und im Anschluss wird uns Frau Professorin Dr. Cordula Kropp von der Uni Stuttgart die gesellschaftliche Perspektive aufzeigen und beleuchten, was für Auswirkungen die technologische Entwicklung eigentlich hat.
Wir sind wie immer im Studio in Köln. Unsere beiden Gäste sind heute online dazu geschaltet.
Ich bin Felix Schneider.
Und ich bin Johanna Drumann. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Max Herbers hat Bauingenieurwesen mit dem Schwerpunkt konstruktiver Ingenieurbau in Hannover studiert. Seit 2020 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Massivbau der TU Dresden und leitet dort das EMFAND-Projekt IDA KI. Sein Forschungsschwerpunkt liegt im Bauwerksmonitoring mit faseroptischen Sensoren. Herr Herbers, schön, dass Sie heute da sind.
Ja, Frau Drumann, vielen Dank für die Vorstellung und die Einladung zu Ihrem Podcast.
Was sind aktuell zentrale Probleme in der Infrastrukturwartung und wie werden diese Probleme von Predictive Maintenance gelöst?
Ja, schauen wir uns zunächst erstmal den Zustand unserer Infrastruktur an. Man kann in die Zeitung heutzutage reinschauen und da liest man häufig Schlagzeilen wie bröckelnde Infrastruktur. Und wenn man dann mal genauer auf die Statistiken schaut, dann sieht man, dass tatsächlich ein Großteil unserer Brücken aus den 60er und 70er Jahren stammt und sich tatsächlich in einem relativ kritischen Zustand befindet. Und viele dieser Bauwerke erreichen nun das rechnerische Ende ihrer Lebensdauer. Und jetzt ist, glaube ich, auch deutlich klar, dass wir innerhalb der nächsten Jahrzehnte unsere Infrastruktur nicht einmal komplett neu bauen können. Denn das hätte immense Investitionen zur Folge. Unsere Mobilität wäre stark eingeschränkt und wir würden große Mengen an Ressourcen verbrauchen. Wir müssen also bessere Lösungen finden, um den Bestand zu erhalten und die Lebensdauer von Bauwerken zu verlängern.
Wie läuft denn Infrastrukturwartung aktuell? Also wie ist der aktuelle Ablauf?
Ja, im Brückenbau haben wir derzeit eine reaktive Instandhaltungsstrategie. Das heißt, das läuft so, dass unsere Ingenieurbauwerke von ausgebildeten Bauwerksprüferinnen alle 6 Jahre handnah überprüft werden. Das heißt, man geht an die Brücke, wenn es eine Betonbrücke ist, dann hat man einen Hammer in der Hand, klopft diese Brücke sehr detailliert ab und schaut, ob sich beispielsweise irgendwo Hohlstellen eingestellt haben. Und im Zuge dieser Bauwerksprüfung werden dann sämtliche Schäden dokumentiert, wie haben sich beispielsweise Risse entwickelt. Und dabei handelt es sich um ein sehr etabliertes Verfahren, was wir seit Jahrzehnten schon so anwenden, um unsere Bauwerke zu überwachen. Jetzt kann es aber vorkommen, dass eben zwischen zwei Inspektionen sich ein Schaden einstellt, der über einen längeren Zeitraum unentdeckt bleibt. Und genau da wollen wir mit dem Bauwerksmonitoring ansetzen, dass wir quasi diese Zeiträume zwischen den Inspektionen über eine messtechnische Überwachung überbrücken können.
Und wie sieht die technische Lösung an der Stelle konkret aus? Dieses Predictive Maintenance, was ist das? Was heißt das? Was macht das?
Ja, vielleicht müssen wir da noch mal im Vorfeld ein bisschen abgrenzen. Also Predictive Maintenance ist nicht gleich Bauwerksmonitoring. Predictive Maintenance ist im Grunde die Frage, was passiert in Zukunft? Ja, welche Ereignisse stehen uns bevor? Und mit dem Bauwerksmonitoring stehen wir aktuell an der Stelle, dass wir versuchen, möglichst schnell auf Zustandsänderungen oder Schäden am Bauwerk zu reagieren. Und diese Messdaten, die wir über das Bauwerksmonitoring erfassen, über die Sensoren, die sollen dann zukünftig auch in weiteren M-Fund-Projekten in Prognosemodelle integriert werden, dass wir dadurch eben eine Vorhersage über den Bauwerkszustand ermöglichen können.
Und wo stehen wir da gerade technologisch? Also ist das schon umsetzbar oder gibt es da noch Entwicklungen, die ausstehen, damit das Ganze genutzt werden kann?
Ja, ich würde sagen, technologisch sind wir relativ weit. Also technisch gesehen haben wir eigentlich nicht mehr so große Hürden. Die Grundlagen dafür sind größtenteils gelegt. Allerdings hat das Bauwerksmonitoring noch ein kleines Akzeptanzproblem und ist noch nicht integraler Bestandteil von unserer Instandhaltungsstrategie. Und aus meiner Sicht liegen die Herausforderungen in drei zentralen Bereichen. Es ist so, dass die Bauwerksbetreiber aktuell noch relativ wenig Erfahrung mit dem Monitoring haben. Also es gibt quasi Unsicherheiten, welche Sensorik für einen bestimmten Anwendungsfall sinnvoll ist. Es ist nicht ganz klar, wie ein Monitoring ausgeschrieben wird, wie Messdaten interpretiert werden und wer trägt überhaupt am Ende die Verantwortung, wenn sich jetzt kritische Änderungen oder kritische Signale einstellen. Ja, wann muss der Bauwerksprüfer herausfahren? Muss er das innerhalb von 24 Stunden machen oder sind 7 Tage ausreichend? Das ist total individuell und abhängig von dem jeweiligen Bauwerk. Und der zweite Punkt, das war der Punkt Nummer eins, die Unwissenheit oder die Erfahrung. Der zweite Punkt ist die Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Da wurde jetzt vor kurzem eine Studie von der Bundesanstalt für Straßenwesen herausgegeben und da wurde nach der Wirtschaftlichkeit gefragt. Und viele Entscheider waren tatsächlich der Meinung, dass Monitoring unwirtschaftlich ist. Und tatsächlich ist es so, dass die anfänglichen Investitionskosten für so ein Bauwerksmonitoring, das heißt die Kosten für Sensorik, Datenspeicherung und Auswertung, erstmal nicht ganz unerheblich sind. Und auch die Bewertung von so einer Maßnahme, der Wirtschaftlichkeit einer solchen Maßnahme ist nicht ganz trivial und hängt von verschiedenen Einflussfaktoren ab, beispielsweise der Restlebensdauer der Brücke, den Kosten für den Ersatzneubau und auch die infrastrukturelle Relevanz. Und gleichzeitig muss auch klar sein, dass ein Monitoring eine Brücke nicht heilen kann. Ja, wenn der Zustand eines Bauwerks schlecht ist, dann ändert auch ein Monitoring daran nichts. Dann muss entweder saniert, verstärkt werden oder es muss frühzeitig ein Ersatzneubau vorgesehen werden. Und beim dritten Punkt bin ich dann doch eher auf der technologischen Seite, denn beim Monitoring fallen sehr große Datenmengen an. Wir sprechen da auch von einer Datenflut. Und diese Datenmengen müssen wir handeln. Die können wir jetzt nicht mehr einfach manuell auswerten, bewerten. Und genau da setzen wir mit unserem M-Fund-Projekt IDA KI an.
Welchen Beitrag leistet denn das M-Fund-Projekt IDA KI zu Predictive Maintenance und Bauwerksmonitoring?
Ja, im Projekt IDA KI entwickeln wir oder schaffen wir gemeinsam mit unseren Partnern der Technischen Universität Hamburg, dem Ingenieurbüro Marx-Grunter Partner und der Henschke Bau GmbH die wissenschaftlichen Grundlagen für eine automatisierte Aus- und Bewertung von Monitoring-Daten. Und damit haben wir die Grundlage geschaffen, dass wir zwischen Schäden am Bauwerk und Messfehlern unterscheiden können. Weil wir wollen natürlich auch nicht bei jedem Messfehler jemanden an die Brücke schicken. Das würde wiederum zu sehr viel Frustration bei den Entscheidern führen. Und ja, da wären wir wieder beim Akzeptanzproblem.
Sie haben ja jetzt eine Forschungsbrücke in Bautzen gebaut. Was passiert an dieser Brücke genau?
Ja, derzeit ist es so, dass die Verfahren, die entwickelt wurden, unter, ich sag mal, labornahen Randbedingungen schon validiert und erprobt werden konnten. Da hat man gezeigt, ja, es ist möglich, zwischen Messfehlern und strukturellen Veränderungen zu unterscheiden. Aber in der Praxis ist es so, dass wir ganz viele weitere Einflussfaktoren haben, die die Interpretation solcher Messdaten erschweren. Und gleichzeitig ist unklar, wie stark sich Schäden im Messsignal abzeichnen. Und um genau diese Forschungsfragen zu adressieren, haben wir in Bautzen eine 45 Meter lange Forschungsbrücke gebaut. Diese Forschungsbrücke ist meines Wissens weltweit einmalig, was auch zu einer gewissen Aufmerksamkeit international in der Wissenschaftscommunity gesorgt hat. Und diese Brücke ist ziemlich cool für uns, weil wir die in einem ganz starken Schädigungszustand belasten können. Jetzt haben wir die Brücke letztes Jahr im März fertiggestellt. Das heißt, wir sind jetzt ein Jahr nach der Fertigstellung und im ersten Jahr haben wir das Bauwerk im ungeschädigten Referenzzustand, sagen wir immer, gemessen. Das heißt, unter realen Umweltbedingungen und simulierten Verkehrseinwirkungen. Und jetzt im Mai gehen wir über in die zweite Phase, wo wir Belastungsversuche an der Brücke durchführen werden und die Brücke bis an die Grenze der Tragfähigkeit belasten werden.
Nochmal für mich als Laien vielleicht die Frage, was für Sensoren sind da verbaut und was messen sie eigentlich?
Man kann sich die Sensoren im Grunde wie so Fitness-Tracker für Brücken vorstellen. Also nur, dass wir eben keine Herzfrequenz beispielsweise erfassen. Wir messen aber sehr wohl die Bewegungsaktivität der Brücke, also das Schwingungsverhalten, wie verformt sich die Brücke. Und über die Verformung, Dehnung beispielsweise können wir wertvolle Zustandsinformationen ableiten. Beispielsweise können wir auch Schäden im Inneren der Brücke identifizieren, die so mit dem menschlichen Auge gar nicht sichtbar sind. Die Carola-Brücke ist da so ein ganz prominentes Beispiel. Bei der Carola-Brücke sind sich die Experten mittlerweile einig, dass der Grund für den Einsturz in der Spannungsrisskorrosion der Tragseile lag, also in den Spanngliedern. Und erst wenn ein sehr großer Teil dieser Spannglieder ausgefallen ist, dann kann man oberflächlich diesen Schaden erkennen. Jetzt gibt es aber Sensoren, die sogenannten Schallemissionssensoren. Das sind wie so Mikrofone, die man entlang der Brücke installieren kann. Und diese Mikrofone, die horchen in das Innere des Brückenquerschnitts. Und wenn sich ein Drahtbruch einstellt, dann entsteht ein akustisches Signal. Und das kann über die Mikrofone, die Schallemissionssensoren, erfasst werden. Und aus diesem Grund hat man jetzt nach dem Einsturz der Carola-Brücke an den beiden verbleibenden Brückenzügen auch ein Schallemissionsmonitoring installiert, um den Verkehr auf der Elbe zumindest temporär wieder freigeben zu können, weil schon jetzt sind die volkswirtschaftlichen Schäden durch den Brückeneinsturz sehr groß und das kann man durch diese messtechnische Überwachung zumindest in Teilen eindämmen.
Inwiefern lässt sich denn so eine Sensorik im Nachhinein bei Brücken, die schon stehen, noch ergänzen?
Das ist im Grunde die Frage, wie zuverlässig können wir nachträglich mit verschiedenen Klebstoffen die Sensoren installieren und wie zuverlässig ist das Verbundverhalten zwischen dem Sensor und der Bausubstanz, also der Betonmatrix. Und da haben wir festgestellt, wenn man den richtigen Sensor und den richtigen Kleber auswählt, dann funktioniert das genauso gut, als wenn wir den Sensor direkt von Beginn an in die Matrix mit einbetten. Das bedeutet auch gleichzeitig, wenn jetzt über die Lebensdauer der Brücke ein Sensor mal ausfallen sollte, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, nachträglich einen dieser Sensoren über die Bauwerkslänge zu installieren und können dann von dem vorherigen Zustand aus die Dehnungsänderungen beispielsweise erfassen.
Das klingt technologisch jetzt alles sehr vielversprechend. Was würden Sie denn sagen? Ist es realistisch, dass Predictive Maintenance in Zukunft eine flächendeckende Lösung in Deutschland sein wird?
Ja, da stellt sich immer die Frage nach dem Aufwand, den wir betreiben müssen. Also das ist tatsächlich die Frage Kosten und Nutzen. Und mit einem begrenzten Umfang an Messtechnik, würde ich sagen, können wir sehr, sehr viele Informationen bereits während des Baus der Brücke erfassen. Und diese Informationen können zu einem späteren Zeitpunkt sehr relevant werden, wenn wir das Bauwerk zum Beispiel nachträglich bewerten wollen. Und da muss man ganz klar sagen, die Kosten für so einen fasoroptischen Sensor, die sind im Vergleich zu den Kosten für den Brückenbau verschwindend gering.
Ich würde Ihnen zum Abschluss gerne noch drei Fragen stellen, bei denen ich Sie bitte, sehr kurz, also in ein oder zwei Sätzen zu antworten. Die erste Frage: Wann kommen wir an den Punkt, dass Predictive Maintenance Realität ist?
Ein M-Fund-Projekt dauert 3 Jahre und mit dem Projekt dTwin Pro bin ich der Meinung, dass wir da sehr große Fortschritte machen werden.
Was sind die größten Herausforderungen?
Herausforderungen liegen eher beim Faktor Mensch und da müssen wir ansetzen in Lehre und mehr Informationen in die Praxis bringen.
Und was sind die nächsten Schritte hin zu Predictive Maintenance?
Die Integration von Messdaten in Prognosemodelle.
Nachdem wir uns die technologische Seite angeschaut haben, werfen wir jetzt gemeinsam mit Frau Professorin Cordula Kropp einen Blick auf die gesellschaftlichen Auswirkungen von Predictive Maintenance. Frau Professorin Cordula Kropp leitet den Lehrstuhl für Soziologie mit dem Schwerpunkt Umwelt- und Technikforschung an der Universität Stuttgart. Zudem ist sie Direktorin des Zentrums für interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte liegen in der sozialwissenschaftlichen Innovationsforschung und gelten insbesondere der Untersuchung des gegenwärtigen Infrastrukturwandels. Frau Professorin Kropp, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch.
Frau Professorin Kropp, es besteht ja momentan die Notwendigkeit, Wartung im Infrastrukturbereich zu verbessern. Wir hatten mit Max Herbers vom M-Fund-Projekt IDA-KI schon über den Einsatz von Bauwerksmonitoring bei der Brückenwartung geredet. Ist ein technologischer Ansatz, Sensorsysteme und Predictive Maintenance mit digitalen Tools die Lösung für das Problem, was wir in dem Bereich haben?
Das ist sicherlich ein Teil der Lösung, auch ein wichtiger Teil und hebt uns auch auf eine neue Koordinationsstufe, um mit diesem Problem umzugehen. Gleichzeitig ist es auch mit verschiedenen Herausforderungen verbunden. Dazu kommt man, wenn man sich das genauer anschaut. Was ist das eigentlich, dieses Predictive Maintenance? Zunächst mal ist es das Ziel und Versprechen, vorausschauend und datenbasiert, also auf der Grundlage von Beobachtungsdaten, von Informationen, für eine kontinuierliche Instandhaltung zu sorgen, vernetzt und auch regelmäßig aktualisiert. Und genau an den Punkten, die ich jetzt genannt habe, kontinuierlich vernetzt, aktualisiert, tun sich auch die Herausforderungen auf, weil die Instandhaltung einer neuen Brücke beispielsweise fällt ja nicht in diesem und im nächsten Jahr an, sondern vielleicht nach 30 oder 40 Jahren, wenn Sie sich mal überlegen, wie alt dann, falls Sie Kinder haben, Ihre Kinder sind, wenn es dann schon 2055 oder dergleichen ist. Und dann müssen diese Systeme immer noch also zuverlässig funktionieren. Das erfordert, dass die gesamte Struktur auch in gleichem Maße erhalten wird. Also die Sensorik muss nach wie vor auslesbar sein, über die beispielsweise Korrosionsinformationen oder andere Parameter, Porosität oder dergleichen übermittelt wird. Das muss interoperativ zur Verfügung stehen, also auch für andere Systeme. Das ist dann eine andere Software, als wir sie heute haben, muss das auslesbar sein, damit aus Information Wissen wird, ein Wissen, das dann übersetzt werden kann.
Und was wäre der konkrete Gewinn? Was wird durch Predictive Maintenance für die Gesellschaft verbessert?
Natürlich Sicherheit, also vor allem die Gewährleistung vereinbarter Sicherheitsstandards, vielleicht auch hoher Sicherheitsstandards. Und ja, das ist ein wesentliches Ziel. Wir dürfen uns aber nicht dem Irrglauben hingeben, dass es immer nur um eine technische Verbesserung der Infrastruktur geht, sondern manchmal geht es auch um eine Kostenreduktion. Also beispielsweise, ich möchte nicht mehr zweimal jährlich Prüfingenieure an die Brücke schicken müssen, sondern ich möchte, dass das automatisiert geschieht. Und ich möchte eigentlich auch, dass die Warnhinweise automatisiert vielleicht direkt in das Gebäudemodell oder in das Brückenmodell übertragen werden und dort auch automatisiert schon Informationen erzeugt werden. Vorsicht, langsam müssen wir da an eine Renovierung denken. Langsam muss man sich überlegen, was man an der jeweiligen Bruchstelle oder zu befürchtenden Bruchstelle unternehmen möchte. Und es ist natürlich insofern der Versuch, Kosten zu sparen, auch gezielter instand halten zu können, vielleicht auch mit weniger Personal. Also das muss ganz klar sein. Das ist auch wie alles, was Digitalisierung und Automatisierung ist, hat es auch einen Einfluss auf Beschäftigung.
Wir haben von Herrn Herbers gehört, dass es auch heutzutage schon weitreichende technische Lösungen im Bereich Predictive Maintenance gibt. Wenn es ein Teil der Lösung ist, warum wird es in Deutschland denn noch nicht flächendeckend eingesetzt?
Weil es auch sehr viele Herausforderungen gibt, die noch nicht gelöst sind. Dafür müsste ich jetzt als Techniksoziologin ein Konzept einführen, was schon ziemlich alt ist. Das ist das Konzept des soziotechnischen Systems. Das sind immer Zusammenhänge, also beispielsweise wie derjenige, über den wir gerade gesprochen haben. Gebäude, Leute, die für die Instandhaltung zuständig sind, Baufirmen, die haben soziale, menschliche Komponenten. Das ist die zur Verfügung stehende Personalstruktur mit den jeweiligen Qualifikationen. Die haben technische Elemente, das sind die Gebäude, das Predictive Maintenance Konzept, die Sensorik, die automatisierten Datenanalyseverfahren, um die Sensorikdaten auch übersetzen zu können in die Instandhaltung. Und sie haben auch noch eine dritte Seite, die oft übersehen wird, das ist die Organisation. Wer organisiert das eigentlich? Wer koordiniert das? Wer garantiert die notwendige Kommunikation? Und erst wenn wir diesen Zusammenhang sehen, dann müssen wir fragen, was sind funktionale Beziehungen in dem Modell? Also was müssen die Personen mindestens wissen und wie müssen die Technologien auch in der Zukunft interoperativ sein? Und was bedeutet das in der Organisation der Instandhaltung? Welche Standards, welche Regeln müssen dafür eingeführt werden? Und erst wenn ich dieses Dreieck eines soziotechnischen Systems im Blick habe, kann ich sozusagen die Herausforderungen genau bestimmen. Es geht dann um die Wechselwirkungen, aber vor allem die wechselseitigen Abhängigkeiten. Also die Menschen können nur das tun, was die technologischen Möglichkeiten, die andere Menschen bestimmt haben, ihnen zur Verfügung stellen. Also welche Daten haben sie? Und das kann nur geschehen im Rahmen von koordinierten, also von organisierten Praktiken der Instandhaltung. Beispielsweise, wo setze ich Grenzwerte? Was ist da die Regulierung in dem Bereich? Und deswegen ist es ganz klar, dass man für die Herausforderungen nicht nur auf die technische Seite schauen kann, sondern man muss auch sagen, wer wird denn in Zukunft dafür bezahlen? Heute ist es ja so, Sie bauen ein Gebäude und derjenige, der es baut, der haftet relativ lange Zeit, nämlich solange das Gebäude steht. Und dann gibt es eben Zuständige, ja? Also jedes Jahr oder zweimal im Jahr kommt der Kaminkehrer und prüft, dass das noch funktioniert. Sie müssen Ihre Heizsysteme so und so oft prüfen lassen. Das ist eine Organisation, die dafür sorgt, dass die Instandhaltung zumindest ein gewisses Mindestlevel erreicht. Und da ist auch geklärt, wer dafür bezahlt. Nämlich diese Gebäudetechnik, für deren Instandhaltung bezahlt der Eigentümer, nicht mehr derjenige, der gebaut hat. Jetzt haben Sie aber nur noch ein digitales Modell und automatisierte Auswertungsverfahren und Warnhinweise. Und jetzt muss neu verteilt werden, wo ist zu welchem Zeitpunkt die Verantwortung und wer bezahlt dafür? Und vor allem, wenn jetzt etwas gebaut wird, also meinetwegen die Aufstockung auf dem Gebäude oder eine zukünftige Brücke, dann muss ja sehr viel Arbeit investiert werden, um das Datenmodell, also das Gebäudemodell, das BIM-Modell so aufzubauen, dass auch in 100 Jahren, wenn die Brücke wieder abgerissen werden soll, noch für den Rückbau die notwendigen Informationen vorhanden sind. Also das ist eine große Vorleistung. Wer zahlt das? Also deswegen ist diese Anfragen kann man nur sinnvoll beantworten, wenn man es als ein soziotechnisches System betrachtet. Dafür braucht man Techniksoziologie, würde ich sagen.
Sie haben darauf hingewiesen, dass soziotechnische Systeme gegenseitige Abhängigkeiten schaffen. Können Sie darauf noch mal konkreter eingehen?
Ich habe also an diesen drei Grundelementen, Menschen, Techniken, Organisationsformen, vor allem eine zentrale Frage. Wie verteile ich Kontrolle und Verantwortlichkeit zwischen diesen? Also, wann entscheiden technische Systeme, es muss renoviert werden? Wann entscheidet das der Mensch? Wann geben das die organisationalen Bedingungen oder Vereinbarungen vor?
Und dafür braucht es dann Regeln, die sowas vorgeben.
Das können Regeln sein, das können auch Automatismen sein, dass ich ein Gerät einfach nicht mehr benutzen kann, wenn diese Aktualisierung, diese technische Intervention nicht stattgefunden hat. Es können auch rechtliche Fragen sein, wie der TÜV. Alle 2 Jahre muss das Auto zum TÜV.
Ich bringe mal als Beispiel, wir waren jetzt gerade im Land Sachsen und das Land Sachsen entscheidet jetzt, wir wollen Predictive Maintenance als den Standard und wir wollen bestimmte Technologien im Bereich Predictive Maintenance als den Standard zum Brückenmonitoring einsetzen. Was ist aus Ihrer Sicht notwendig, damit die Organisation der Wartung hingeht zu Predictive Maintenance? Was müsste geschehen?
Also das allererste ist die Festlegung von Sicherheitsstandards, ne? Was wollen wir überhaupt mit der Instandhaltung absichern? Und natürlich dann auch wieder Grenzwerten sozusagen. Also der Bestimmung beispielsweise von Alarm- und Warnpunkten, an denen vorausschauend gesagt wird, jetzt sind wir nahe einem kritischen Bereich, bevor passiert, was schon passiert ist. Jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen. Also da geht es ganz konkret um Fragen, welche Zeiten, wie viel Zeit, welche Zeiträume vorher müssten Sie diese Warnung bekommen oder wer müsste diese Warnung bekommen? Die Bestimmung von Zuständigkeiten, auch die Bestimmung von den Aspekten, die dabei berücksichtigt werden, gegenüber denen, für die man sich nicht vorbereiten möchte. Also wir sind ja im Moment in wirklich turbulenten Zeiten. Wir haben gehört, dass die USA gestern ihren cyberphysischen Abwehrschirm schon mal eingestellt haben. Wir wissen aber, dass es täglich viele tausende cyberphysische Angriffe auf die Infrastruktur in Europa gibt. Haben wir das enthalten oder nicht?
Bleiben wir mal bei dem Beispiel von eben. Wir wollen Predictive Maintenance im Land Sachsen einsetzen als den Standard im Brückenmonitoring. Wer gewinnt, wer verliert?
Also ich glaube, dass in der Mehrheit jede bessere Organisation von Instandhaltung vor allem zu Gewinnern führt. Aber nur, wenn es nicht um den Preis geht, damit die Standards abzusenken. Und das passiert in dem Moment, wo man die Automatisierungsleistung überschätzt. Also man sagt, ja, klar, bisher habe ich dann Prüfingenieur an die Brücke geschickt, der hatte Jahrzehnte der Erfahrung, der hatte auch ein implizites Wissen, der wusste um die Veränderungen. Und wenn ich allzu technikgläubig denke, das kann ich jetzt in 2, 3 Parametern in die Predictive Maintenance einspeisen und spare mir die Experten und Expertinnen. Dann haben wir in der Vergangenheit gesehen, sind wir reif für die nächsten großen Unfälle.
Also Sie sehen die Schaffung von Standards eigentlich als einen ganz zentralen Punkt bei der Einführung.
Und Standards und auch von einer geklärten Koordination, also von Organisationsfähigkeit, ne? Automatisierung kann nur dann an die Stelle menschlicher Absprache treten, wenn ganz klar ist, welches die Prozesse sind. Und oftmals hat man gar keine solchen klaren Vorstellungen der Abläufe, weil das in vielen Fällen implizites Wissen ist. Das muss man erstmal heben. Was ist zu berücksichtigen? Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, was da der Status quo in Sachsen oder in Gesamtdeutschland ist. Aber ich weiß, dass zum Beispiel die Deutsche Bahn natürlich auch Predictive Maintenance einführen kann und auch möchte. Und ich würde mir das auch wünschen. Aber es scheint schwierig zu sein.
Ich würde Ihnen jetzt zusammenfassend noch gerne 5 Fragen stellen, bei denen ich Sie bitten möchte, einmal ganz kurz in 1 bis 2 Sätzen zu antworten. Wann kommen wir an den Punkt, dass Predictive Maintenance Realität ist?
Hängt vom Gegenstand ab. Geht es um meinen Harpöhn? Sind wir soweit? Geht es um komplizierte Gebäude? Würde ich sagen, wir brauchen noch 20 bis 30 Jahre.
Was sind die 3 größten Herausforderungen von Predictive Maintenance?
Damit umzugehen, dass die beteiligten Unternehmen nicht alle Daten offenlegen wollen. Sicherzustellen, dass wir die Informationen auch in langen Zeiträumen noch für die dann genutzten technischen Systeme ordentlich zur Verfügung haben. Rechtliche Regulierungen, also Haftung und Zuschreibungsfragen.
Welche gesellschaftlichen Herausforderungen und Risiken sind damit verbunden?
Die größte Herausforderung sehe ich darin, dass bisher nicht geklärt ist, wer für die Kosten aufkommt. Das ist im Moment erstmal eine Zusatzleistung. Und wenn wir das anschieben wie so vieles, nach dem Prinzip, möglichst nichts dafür zu bezahlen, dann wird es scheitern.
Und was wäre der konkrete Gewinn? Was wird durch Predictive Maintenance für die Gesellschaft verbessert?
Naja, dass ich an den verschiedensten technischen Gegenständen, mit denen wir täglich zu tun haben, von den Zügen über die Brücken zu den Gebäuden hin zu den Heizsystemen, etwas besser vorausschauen können, wann notwendige Reparaturmaßnahmen anzugehen sind.
Wir bedanken uns herzlich bei Max Herbers vom Projekt IDA KI und Frau Professorin Cordula Kropp von der Uni Stuttgart für die spannenden Einblicke und freuen uns, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wieder dabei wart. Bis bald! Schön, dass ihr heute dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns gerne und teilt den Podcast. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns an impact@tuv.com.